Ich will beides tun heute Nachmittag. Ich möchte versuchen, mit Gottes Hilfe und mit Hilfe des Wortes Gottes, Jesus vor unsere Augen zu malen, was er uns bedeutet, was er ist und wie er ist. Ich möchte aber auch ein Gemeindebild zeichnen, wie Jesus die Gemeinde haben möchte, dich und mich. Lasst mich ein Wort lesen, das in deutlicher Weise diese Wahrheit erleuchten möge. Offenbarung Kapitel 2 von Vers 18 bis zum Schluss. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße dem schimmernden Golderz gleichen. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deine Treue, deine Hilfsbereitschaft und dein standhaftes Ausharren und weiß, dass deine Werke in letzter Zeit noch zahlreicher sind als die ersten. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt und dabei meine Knechte dazu verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Ich habe ihr eine Frist zur Umkehr gegeben, doch sie will sich von ihrer Unzucht nicht bekehren. Siehe, ich werfe sie aufs Krankenlager und stürze die, welche mit ihr die Ehe brechen, in große Trübsal, wenn sie sich nicht vom Treiben dieser Buhlerin abwenden. Und ihre Kinder will ich an einer Seuche sterben lassen. Dann werden alle Gemeinden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden von euch nach seinen Werken vergelten. Euch anderen aber in Thyatira, allen denen, welche sich zu dieser Lehre nicht halten, da ihr die Tiefen des Satans, wie sie behaupten, nicht erkannt habt. Euch sage ich, ich lege euch keine weitere Last auf. Und jetzt die ernste Mahnung: Nur haltet das fest, was ihr besitzt, bis ich komme. Und wer da überwindet und in meinen Werken bis ans Ende verharrt, dem will ich Macht über die Heiden geben, und er soll sie mit eisernem Stabe weiden, wie man irdenes Geschirre zerschlägt. Wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Im Alten Testament, das können wir immer feststellen, spielt die Zahl 12 eine ganz große Rolle. Die 12 Stämme Israels. Im Neuen Testament spielen drei Zahlen eine große Rolle. Wiederum die Zahl 12 und dann vielfach auch die Zahl 7. Und dann spielt noch die Zahl 10 eine ganz große Rolle. Denkt an die 10 Pfunde, denkt an die 10 Jungfrauen, die ausgingen dem Bräutigam entgegen. In der Offenbarung finden wir alle drei Zahlen in wunderbarer Weise vereinigt. Die Offenbarung ist ein sehr tiefsinniges, göttliches Buch. Es liegen wunderbare Geheimnisse da drin. Einer, der die Geheimnisse Gottes nicht kennt, einer, der kein Gebetsleben, kein gottgeweihtes Leben hat, kann nie in diese Geheimnisse hineindringen. Was soll einer, der die Bibel nicht versteht und nur in menschlich realer Weise denkt, mit einem Bild anfangen, wie in der Offenbarung ein Tier mit 7 Häuptern und 10 Hörnern? Der sagt doch, das ist unmöglich, so etwas gibt es nicht. Er versteht nicht, dass das Offenbarungsbilder des lebendigen Gottes sind. Der Beter dringt in diese Geheimnisse hinein und Gott zeigt sie ihm. Wir haben hier in dem Teil der Offenbarung, aus der ich nun eben gerade gelesen habe, 7 Sendschreiben. Von 7 Gemeinden wird hier genannt. Es ist die Zahl der göttlichen Fülle, der Gottgleichheit, der Vollendung. Jede Gemeinde, die hier beschrieben wird, zeigt uns in ganz feiner Weise, welche Mängel noch in der Gemeinde da sind. Aber Gott sei Dank, der Heiland übersieht auch nicht das Gute, das vorhanden ist. Der Herr Jesus ist kein Pessimist, dass er das Gute, das vorhanden ist, um des schlechten Willen übersehen würde. Wir Menschen können manchmal pessimistisch sein. Der Herr Jesus ist auch kein Optimist. Viele Optimisten, die sehen rosig und übersehen die Probleme. Sie übersehen die Gefahren. Der Herr Jesus, glaubt mir, der sieht die Sache so, wie sie wirklich ist. Und ich bin so froh, dass der Herr Jesus durch seine wunderbare himmlische Art, durch seine göttliche Art, in so verständlicher Weise zu uns redet. Diese 7 Sendschreiben, die hier im Anfang der Offenbarung genannt werden, die Verhältnisse, die Umstände, die Situation von diesen 7 Gemeinden nimmt der Herr Jesus heraus, um damit die Gesamtgemeinde Jesu zu beschreiben. Bibelausleger sehen in diesen 7 Sendschreiben die sogenannten 7 Gemeindezeitalter. Vom Anfang von Ephesus, die Liebe Gottes, die erste Liebe, die ausgeschüttet wurde, von der Urgemeinde über Smyrna, die Leidensgemeinde, über Pergamon, die verweltlichte Gemeinde, über Thyatira, die verführte Gemeinde im Mittelalter, bis hin zu Sardes, der Reformationsgemeinde, wo von den Kleidern die Rede ist, die Glaubensgerechtigkeit, und aus Sardes heraus die beiden Endzeitgemeinden, Philadelphia und Laodicea. Ich kann dagegen nichts sagen. Das könnte so sein, das lasse ich auch so stehen und meine, das wäre auch so. Aber darüber hinaus sehe ich noch etwas. In jeder dieser 7 Gemeinde ist eine Gruppe erwähnt. Ich denke doch, es ist euch aufgefallen. Eine Gruppe. Und zwar sind bei allen 7 Gemeinden die Überwinder angesprochen. Und die Überwinder in diesen lokalen Gemeinden und örtlichen Gemeinden bekommen jedes Mal eine besondere Verheißung. Die Probleme sind aber verschieden und die Verheißungen sind auch verschieden. Daher kam ich auf den Gedanken, die 7 Überwindertypen in der Gesamtgemeinde Jesu Christi. Nun hier Thyatira. Was können wir daraus lernen? Zunächst wollen wir noch einmal etwas davon reden, wie Jesus sich dieser Gemeinde vorstellt. Zunächst las ich 2 Dinge vom Herrn Jesus. Ich sage zunächst, nachher wird noch einmal etwas genannt. Hier wird gesagt, so spricht der, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Was das Feuer vermag, musste ich schon als Lehrling einmal kennenlernen. Die ersten 3 Tage hat mein Meister mich, als ich in der Lehre gewesen bin, die Pfeile in die Hand gegeben. Und dann die Säge in die Hand gegeben. Ich musste feilen und musste sägen. Und einmal gab er mir so ein armdickes Stahlstück und ich sage euch, ich habe gesägt. Man hätte das auch besser abtrennen können, aber das wollte der nicht. Der wollte nur, dass der Heinrich Muskel bekommen sollte. Und so habe ich halt die Metallsäge hin und her geschoben. Stundenlang. Was haben mir die Hände wehgetan? Oh, manchmal musste ich innehalten und musste schnaufen. Dann habe ich Muskelkater in die Hände bekommen. Auf, hat er gesagt, mein Junge, nur weiter. Und als ich tagelang das so gesägt hatte, ich weiß nicht genau, zu was das nötig war, aber er wusste das. Und als ich schon etwas Muskel bekommen hatte, dann sagte er, du schau mal, das geht auch einfacher. Dieses armdicke Stahlstück, das kann man auch schneller durchtrennen. Da holte er den Schweißbrenner. Man hat das da so richtig eingestellt. Die Flamme, die Gasflamme und Sauerstoffflamme. Und da habe ich geschaut, wie schnell das Feuer sich durch dieses Stahlstück durchgefressen hatte. Augen wie eine Feuerflamme. Augen, die durchsehen. So stellt sich Jesus Thyatira gegenüber vor. Ich bin so froh für die Augen Jesu. Manchmal, wenn ich so mit meinen Augen das Volk Gottes betrachtet habe, ich hätte verzweifeln können, wisst ihr. Zum Davonlaufen war das manches Mal. So viel Gegensätze, so viel Zank, so viel Meinungsverschiedenheiten, so viel Reibungspunkte. Ich bin ja nur so froh, dass es bei euch sowas nicht gibt, oder? Und wisst ihr, was ich da so aus meiner Sicht heraus für Konsequenzen gezogen habe? Ah, das hat mit den frommen Leuten doch gar keinen Wert. Am besten du haust ab und willst von der ganzen Sache nichts mehr wissen. So weit hatten die mich gebracht. Aber dann hat mir der Heiland gezeigt, wie er die ganze Sache sieht. Und weißt du, was ich da für Konsequenzen gezogen habe? Von der Sicht Jesu, wie er es sieht? Da wurde ich doch froh. Solange ich die Gemeinde mit meinen Augen sehe, ist es zum Verzweifeln, zum Davonrennen. Aber seit ich lerne und mich übe, die Gemeinde trotz ihrer Schwierigkeit, trotz ihrer Gegensätze, mit den Augen Jesu zu sehen, da kann ich nur loben und danken. Denn er wird sie darstellen, dich und mich, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und jetzt singt's in meinem Herzen mit den Worten des Apostels Paulus: Ich bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's vollenden, dort vor dem Throne des lebendigen Gottes. Dieser feuerflammende Blick Jesus sieht auch genau heute Nachmittag, was hier bei uns los ist. Dem entgeht gar nichts, was verkehrt und nicht in Ordnung ist. Lob und Dank. Aber diese Augen, die sehen auch, wie wir einmal sein werden am Ende. Ich bin so froh für den Blick und für die Sicht Jesu Christi. Der Herr Jesus hat, solange er hier auf dieser Erde gewandelt hat, dies ständig geübt. In jeder Situation hat er gelernt, nach oben zu blicken, zum Vater zu schauen. Und als Auferstandener kommt ihm das sehr zugut, der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat es nimmer mit dem erniedrigten Heiland, sondern mit dem auferstandenen Heiland zu tun. Das Zweite, er hat Füße, die gleich sind dem glühenden Golderz. Eine Übersetzung sagt, das im Hochofen glüht. Jesus hat hier die Hochöfen der damaligen Gold- und Erzschmelzer vor Augen gehabt. Um dieses Gold aus dem Erz herauszuschmelzen, war eine ungeheure Hitze nötig. Läuterungsprozesse sind nötig gewesen. Wir brauchen die Augen Jesu, um das richtig zu schauen und zu sehen. Um das Gold der Endzeit herauszuschmelzen, sind Hitzeprozesse, sind Leidensprozesse nötig. Und alles das, was nicht reines Gold ist, wird herausgeworfen, kommt weg. Und das edle, hochgradig gereinigte Gold, das bleibt. Und das hat etwas mit Füßen zu tun. Das hat etwas mit Augen zu tun. Der Heiland möchte, dass du auch einen gesunden Blick, eine gesunde biblische Schau bekommst. Du sollst nicht so schauen, wie diese religiöse Gruppe das anzieht. Du sollst nicht die Lehre jener Konfession annehmen. Du sollst nicht die Meinung dieses Bruders annehmen, sondern du sollst die Bibel als das lebendige Wort Gottes annehmen. Geschwister, dahin müssen wir wiederkommen. dass die Bibel, das Wort Gottes, auf den Leuchter gestellt wird und nicht mit einem Eimer, mit einem Scheffel verdeckt wird, wie wir gehört haben, nicht unter die Bank gestellt wird, sondern auf den Leuchter. Der Wandel hat etwas damit zu tun. Füße, Augen, Feuer. So ist Jesus. So möchten wir werden. Du kannst nur dann einen biblischen, göttlichen Wandel bekommen, wenn du einen gesunden Blick, eine gesunde Schau hast. Wenn du das richtige biblische Licht hast, nur dann kannst du den richtigen biblischen Wandel bekommen. Man kann es auch rumgedreht sagen. Du kannst nur dann den richtigen Blick bekommen, wenn du einen gesunden Wandel hast. Ja, das greift alles so ineinander, nicht eins ohne das andere. Beides bewirkt und schenkt der Heilige Geist. So stellt sich Jesus dieser Gemeinde gegenüber vor. Er kann noch anders beschrieben werden. Aber von dieser Gemeinde Thyatira her gesehen, stellt sich Jesus so vor. Nun zu dieser Gemeinde, von der hier die Rede ist. Thyatira heißt ins Deutsche übersetzt die Opfernde, kann so übersetzt werden, die Opfernde. Meint ihr nicht, das wäre eine schöne Gemeinde, die opferbereit ist? Aha, der Bruder Wegner, jetzt kommt er aufs Geld, jetzt kommt er auf den Zehnten oder was weiß ich was alles. Ja, natürlich, natürlich. Ohne Opfer kann das Reich Gottes nicht gebaut werden. Und jeder wahre Gottesdienst hängt mit Opfer zusammen. Ohne Opfer kannst du deinem Gott nicht dienen. Aber ich gestehe dir ein, dass mit dem Opfer, das Gott von uns verlangt, nicht nur das Geld gemeint ist. Man kann Gott auch seelische Kräfte opfern. Ja, wenn deine Seele deinem Gott hingegeben ist. Du kannst geistige Kräfte deinem Gott opfern. Ja, noch mehr. Du kannst deinen Leib deinem Gott opfern. Darf ich noch mehr ins Detail gehen? Du kannst dein Auto dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Du kannst Besuche machen. Alles, was er von dir möchte und verlangt, ihm zur Verfügung stellen. Thyatira, die Opfernde, die Opferbereite Gemeinde. Finde ein schönes Bild. Ich sehe überhaupt viel Schönes hier. Allerdings auch Negatives. Wir wollen doch das jetzt einmal mit den Augen Jesu anschauen, wie Jesus diese Gemeinde Thyatira betrachtet. Da werden noch einige Dinge genannt. Wir wollen durch einen Vergleich ziehen, ob das hier bei uns so da ist. Der Heiland sagt zu dieser Gemeinde: Ich kenne deine Werke. Wie schön. Wenn eine Gemeinde Werke hat. Nicht Werke, um gerettet zu werden. Nein, sondern Werke, die aus dem Gerettetsein heraus erwachsen. Die liegt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Oh, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr einen lebendigen Glauben habt. Dass ihr im Glauben die Rechtfertigung anzieht. Und dass aus diesem Glauben an die durch Jesus gewirkte Rechtfertigung am Kreuz von Golgatha Opferbereitschaft, Dankesopfer herauskommen, dass Werke herauswachsen, nicht um gerettet zu werden, Werke der Dankbarkeit, etwa so. Herr Jesus, du hast mich von meinem Jähzorn errettet. Oder Herr Jesus, du hast mich vom Nikotin errettet. Oder Herr Jesus, ich bin vom Alkohol befreit worden. Oder wenn wir junge Leute hier haben. Herr Jesu, du hast mich aus der schrecklichen Grube des Rauschgiftes herausgeholt. Oder Herr Jesus, du hast mich von der Empfindlichkeit freigemacht. Dafür stelle ich mein Leben dir zur Verfügung. Mach du mit meinem Leben, was du willst. Ich bin bereit, gerne jedes Opfer für dich zu bringen. Und dann wirst du erleben, wenn er ein Opfer von dir verlangt, dann verlangt er es deshalb, na weißt du es, warum, dass er das von dir verlangt? Weil er dir etwas Größeres geben möchte, jawohl. Das ist die Arbeitsweise Jesu. Merken wir uns das. Wenn Jesus etwas von uns verlangt, dann nicht, weil er uns arm machen will. Nein, weil er uns reich machen möchte. Und wer dieses Geheimnis einmal erkannt hat, geben ist seliger denn nehmen. Der wird an die, an die nie versiegende Quelle der Ewigkeit angeschlossen. So ist mein Jesus. Immer wenn er mir etwas genommen hat, hat er mir nachher etwas Schöneres gegeben dafür. Einen herrlichen Heiland haben wir. Aber der Teufel, nicht wahr, der kommt und er sagt, du kannst nicht ganz entschieden sein. Dann wird dir ja alles weggenommen. Da musst du das tun und das musst du tun und das musst du tun und das darfst du nicht mehr. 1000 Gebotsschilder und 1000 Verbotsschilder. So kommt der Satan, so ein Bild stellt er von deinem Gott dir vor. Nein, Gott verlangt deshalb Opfer von dir, weil er dir viel Besseres, viel Schöneres, viel Herrlicheres geben möchte. Die Freuden dieser Erde sah ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden. Dein Bild nur blieb mir stehen. Und dieses Bild, das schaue ich gerne. Ich bin so froh für solche herrliche Bibelworte. Also wir haben hier gelesen, Opferbereitschaft und Werke. Drittens, deine Liebe. Was ist das? Könnten wir doch in unseren Gemeinden, in unserem Vaterlande mehr von dieser Liebe sehen und fühlen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Allen stand alles zur Verfügung. Sollen wir denn unsere Häuser verkaufen, unsere Geschäfte verkaufen? Sollen wir eine Kommune machen? Nein, da rate ich euch ab davon. Wisst ihr warum? Es sei denn, dass der Heilige Geist wie in der Urgemeinde uns zu solch einer Einheit machen würde, dann ja. Aber wenn das nicht da ist, dann lasst es bleiben, denn es ist mir bekannt, dass 4 oder 5 Familien das sogar einmal probiert haben. Die haben das Urchristentum vorpraktizieren wollen der Weltöffentlichkeit. Und das hatten sie dann auch noch mit Paukenschlag getan und hatten gesagt, schaut, so müsst ihr es machen wie wir. Ein Herz und eine Seele. Aber das war eben nach menschlicher Willkür getan. Da war nicht ein Herz und eine Seele. Die Folge davon war, dass sie 5, 6 Rechtsanwälte gebraucht haben, um das Zeug nachher wieder richtig auseinanderzuklauben. Und dann war aus dem Musterbeispiel ein Abschreckmittel geworden. Nichts in menschlicher Weise machen, aber es Gott tun lassen. Und wenn Gottes Geist uns so vereinigt, das wird schön werden. Und Gott hat Mittel dazu. Glaub mir, die Enteignungen, die werden schon folgen. Alles das, was uns so sehr lieb ist, das kann uns schon noch genommen werden. Und wenn wir dann einmal alle nichts mehr haben, dann werden wir viel leichter eins sein miteinander. Glaubt mir das. Ich wünsche uns das nicht. Aber wie soll es denn der liebe Gott anders machen? Wenn wir alle miteinander nichts mehr haben, dann werden wir eins sein miteinander. Das sind die Güter dieser Welt. Es sind die Rechtsansprüche. Es sind die Vorteile. Es ist das Recht, das man sucht. Immer mit der Bibel in der Hand, mit dem Worte Gottes sucht man sein Recht. Aber Jesus, er entäußerte sich selbst. Der gab das Gute, was er besaß, das gab er dran. Wenn man auf diesen Nullpunkt gekommen ist, habe ich schon einmal gesagt. Schau, zu der Opferbereitschaft, zu den guten Werken muss die Liebe kommen. Liebe muss das Motiv sein. Uneigennützig muss ich geben können, nicht mit Berechnung. Geschenke, die man gibt mit Berechnung, das ist nicht geistlich, das ist gar nicht gut. Viertens, Treue. Ja, wem denn treu gegenüber? Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei treu Jesus gegenüber, sei treu seinem Worte gegenüber. Fünf, Hilfsbereitschaft. Ach, wie steht's mit der Hilfsbereitschaft? Gucken wir nicht oft den Nächsten an? Ja, ist er auch meine meiner Hilfe wert? Ist es wert, dass ich ihm helfe? Na, was war denn der unter die Räuber gefallenen, dem barmherzigen Samariter wert? Wie viel hat ihm das eingebracht? Lehrt nicht der Heiland, so ihr die liebet, die euch lieben, was tut ihr Sonderliches daran? Und kommt nicht, wenn die brüderliche Liebe gesund und echt ist, aus der brüderlichen Liebe, was? Allgemeine Liebe. Wie sollten die Gemeinden Christi hier überfließen? Wie sollte man in der Weltöffentlichkeit erleben können, was aus der Gemeinde Jesu geht? Wie sollte der Mund der Ungläubigen, der Kritiker gestopft werden durch die Wohltaten, durch den Segen, der aus der Gemeinde Jesu fließt? Wir würden eine ganz andere Vollmacht bekommen in der Weltöffentlichkeit. Es ist viel kaputt gegangen. Um euretwillen, schreibt der Apostel Paulus, wird der Name Gottes verlästert unter den Heiden. Hilfsbereitschaft. Ach, und da ist noch so ein kostbares Wort. Standhaftes Ausharren. Geduld. Durchstehvermögen. Wir nehmen oft einen Anlauf. Oft haben wir ein gutes Programm. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann lässt man nach. Das Durchstehvermögen, das fehlt einfach. Bei Thyatira, bei dieser Opfergemeinde, da ist es hier gewesen. Und noch ein letztes, das ist mir besonders wichtig. Und deine Werke sind in der letzten Zeit noch zahlreicher geworden. Gewachsen in der Liebe, Zunahme in der Liebe, Zunahme in der Geduld, Zunahme in der Hilfsbereitschaft. Ach, das klingt ein bisschen brüskierend, aber ich tue es nicht aus Gehässigkeit. Aber ich wage es trotzdem. Nehmt ihr hier auch zu in der Liebe oder nehmt's hier ab? Nehmt ihr zu in der Hilfsbereitschaft oder nehmt's ab? Nehmt ihr zu in der Geduld und im Ausharren oder werden wir immer ungeduldiger? Nehmt ihr zu in der Liebe? Da war gesundes Wachstum war da. Welch schönes Bild zeichnet doch Jesus mit seinen Augen, die da sind wie eine Feuerflamme, mit seinen Füßen, die im Golderz schimmern. Welch ein wunderbares Gemeindebild zeichnet er. Und doch, schaut, und doch, was lesen wir hier? Ich habe wieder dich. Und jetzt wird's ganz interessant. Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Dass du das Weib Isabel gewähren lässest. Es hat in den letzten Jahrzehnten wunderbare Ansätze gegeben. Es entstanden da und dort gesunde Gemeinden, die auf biblischem Boden gestanden sind. Geisteswirken war da. Krankenheilungen hat es gegeben. Bekehrungen hat es gegeben, Geschwister. Die Kraft Gottes ist wirksam geworden. Und doch, was sieht Jesus? Du lässest das Weib Isabel gewähren. Wieder die Bildersprache. Der Herr Jesus, Jesus der Auferstandene, greift eine Person aus dem Alten Testament heraus, um eine Problematik zu offenbaren. Sind wir bereit, durch die Worte Jesu Christi in unserer Gemeinde, wenn sie noch so biblisch fundiert ist, gewisse Probleme und Schwierigkeiten aufdecken zu lassen? Nun, was ist diese Isabel für eine, die in der Gemeinde lehrt und gar nicht das Recht hätte zu lehren? Einmal etwas zu diesem Wort selber, was uns die Bibel lehrt. Isabel heißt, man kann es übersetzen, die Nicht-Einheimische. Jesus möchte also, dass die Nicht-Einheimische nicht lehren soll. Ja, aber dann muss ich auch ruhig sein. Ich bin auch nicht Bürger von dieser Stadt. Ich bin für euch auch kein Einheimischer. Ich komme aus dem Süden unseres Landes. Dann hätte ich ja auch kein Recht, das Wort Gottes zu reden. Mit diesem Nicht-Einheimischen möchte Jesus sagen, sie ist keine Bürgerin des Hauses Israel. Da haben wir aber eine schöne Lektion zu lernen heute Nachmittag. Mit anderen Worten, der Herr Jesus möchte nicht, dass in seiner Gemeinde nicht Wiedergeborene auf die Kanzel steigen und das Wort Gottes verkündigen. Warum? Das hat er ganz deutlich gesagt. Kann auch ein Blinder einen Blinden leiten? Werden sie dann nicht beide in die Grube fallen? Und wie sagt der Heiland? Ich bin die Tür zum Schafstall. Wer anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Mörder. Wie viel geistliches Leben ist schon in unseren lokalen Gemeinden in Deutschland zerstört und kaputt gemacht worden durch Leute, die durch irgendeinen Einfluss in die Gemeinde gekommen sind, aber keine Berufene Gottes gewesen sind, durch ein Gremium eingesetzt worden, sich selbst hineinmanipuliert haben. So, jetzt bin ich hier. Nicht wahr? Nein, nur Wiedergeborene, von Gott gezeugte, von Gott berufene Menschen haben das Recht, das Evangelium zu predigen. Isabel, die Nicht-Einheimische, war nicht von Israel, keine Wiedergeborene. Und sie hat einen ungeheuren Einfluss damals ausgeübt. Da ging es um 450 Baalspriester, die an ihrem Tische gegessen haben. Es ging um 400 Priester der Asherah, Götzendienst, den Gott verboten hatte. Und wie kommt es, dass diese ausländische Frau, die nicht von Israel gewesen ist, in Israel einen solch ungeheuren Einfluss bekommen hat? Durch eine Heirat. Durch eine Heirat. Durch was für eine Heirat? Es passt gut auf. Jetzt wird es prophetisch. Hier möchte der Heiland uns auf etwas aufmerksam machen, mit dem die Gemeinde, die geistliche Gemeinde Thyatira, die opferbereite Gemeinde, in der die Liebe Jesu ist, in der die Werke des Glaubens sind, in der Wachstum ist, in der Hilfsbereitschaft ist, in der die Geduld Jesu steht. Hier ist ein Problem, ganz besonders in der letzten Zeit. Eine Ehe, die zustande kam, ich nenne sie eine politisch-religiöse Zweckehe. Wollen wir uns das gut merken? Eine politisch-religiöse Zweckehe. Die Ausländerin, die nicht von Gott geborene Isabel, verheiratete sich mit einem König in Israel. Mit welchem König? Wer hat das nachgelesen? Mit Ahab. Und wer war dieser Ahab? Was sagt uns die Bibel über ihn? Das war der gottloseste König, den Israel überhaupt gehabt hat. Wir gehen in die letzte Zeit hinein. Der gottloseste König des letzten großen Weltreiches. Der gottloseste König überhaupt hier auf dieser Erde ist im Kommen, der Antichrist. Und der Antichrist macht einen wunderbaren politisch-religiösen Schachzug. Wir wissen das. Ihr könnt das auch in der Offenbarung nachlesen. Das, was ich hier aus dieser Bibelstelle erklären möchte, was eine vorprophetische Vorsymbolisierung vom Tier und von der großen Hure ist, könnt ihr dort in der Offenbarung nachlesen. Da lest es nach, das 16, 15, 16, 17, 18, 19. Da ist das alles so beschrieben. Da wird uns gesagt, dass dieser große Endzeitherrscher sich mit einer sogenannten Welteinheitskirche verbinden wird. Ich will konkret werden heute Nachmittag. Nicht lieblos. Ich komme aus keiner parteilichen Ecke. Ich rede nicht zugunsten irgendeiner Sekte oder Konfession. Ich will mich nur ganz neutral, aber aufrichtig und ehrlich vom Worte Gottes leiten lassen. Das bin ich euch schuldig. Ihr seid gekommen, ihr habt durch euer Kommen mir Vertrauen bewiesen. Und weh mir, wenn ich das Vertrauen, das man mir um des Wortes Gottes willen erweist, missbrauche. Das sage ich jetzt gegen mich. Ich möchte auch nicht, dass jemand irregeleitet wird, durch meine Verkündigung. Deshalb will ich jeden nur an eine einzelne Person binden. An einen Namen, der über alle Namen steht. An den Namen Jesu Christi. Dieser große endzeitliche Weltherrscher, der Antichristus, der Gegenchristus, wird sich mit der Welteinheitskirche vereinen, eine politisch-religiöse Zweckehe. Die große Politik in der letzten Zeit benutzt die Religion, verbindet sich mit ihr, um ihre Ziele mit Hilfe der Religion zu verfolgen. Die Religion verbindet sich mit der großen Politik, um mit ihrer Hilfe ihre Ziele zu verfolgen. Man verbindet sich, man vereinigt sich miteinander. Nicht nur eine Vereinigung aller christlich und gottgläubigen Kirche, sondern auch ein Paktieren mit diesem Endzeitherrscher. Und aus dem Grunde wird die Christenheit, die an und für sich an Jesus Christus anvertraut worden ist, aber Ehebruch begeht, sich zu einem anderen hinwendet, an den falschen Christus, deshalb wird sie die Hure Babylon genannt werden. Und jeder, der diese Verbindung eingeht, jeder, der mit dieser Entwicklung einig ist, muss sich nach außen hin damit solidarisch erklären. Wie? Wir haben das schon einmal gelesen. Habt ihr das noch nicht gelesen? Er muss das Zeichen, das Mahlzeichen des Antichristen annehmen. Hier möchte der Herr Jesus das Zukunftsproblem der Opfergemeinde, der opferbereiten Gemeinde Thyatira erläutern. Denn es steht hier ja geschrieben, halte, was du hast, bis dass ich wiederkomme. Die ganze Verheißung bezieht sich hier auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich muss, weil ich das so sehe, meine Stimme heute Nachmittag warnend erheben. Ihr wiedergeborenen Gotteskinder, ihr wirklich bekehrten Gotteskinder, passt auf die Endzeitentwicklung, dass ihr nicht politisch oder religiös in dieses große Welteinheitssystem der letzten Zeit hineinverführt werdet, auch wenn man religiös kommen wird. Bindet euch nur an den einen einzigen, Jesus Christus. Jetzt habe ich euch versprochen, dass ich konkret werden soll. Will ich tun. Wer ist genau die große Hure Babylon? Ich spreche es hier ganz offen, mutig und frei heraus. Ohne mit der Absicht, irgendeiner Kirche oder Konfession weh zu tun. Wir wollen es dem Heiligen Geist gestatten in diesem Raum, dass die ganze Wahrheit gesagt wird. In der Liebe. Das wollen wir. Und ich will euch sagen, wer die ist. Aber bitte haltet euch an euren Stühlen fest. Alle. Alle. Alle christliche Kreise und Konfessionen marschieren da hinein. Müssen hinein, geht gar nicht anders. Unsere ganze Organisationen sind die Bausteine, sind die realisierte Wirklichkeit, um da hinein zu marschieren. Tut mir leid, das ist furchtbar hart, was ich hier sage. Aber ich habe euch versprochen, die Wahrheit zu sagen. Ich habe euch versprochen, das in Liebe zu sagen. Nie um jemanden zu verletzen. Nur eine einzige Gruppe geht nicht hinein. Und die will ich auch ganz konkret beim Namen nennen. Alle gehen hinein. Alle. Du kannst dich auf gar keine verlassen. Nur auf einen. Das ist Jesus. Und eine Gruppe geht nicht hinein. Matthäus 24. Dort steht, dass in den Irrtum verführt würden, wenn es möglich wäre, auch. Daraus sehe ich alle anderen. Auch. Wenn es möglich wäre. Bei einer Gruppe ist es nicht möglich. Auch die Auserwählten. Jeder wahre Auserwählte, der hat nur einen Bezugspunkt. Das ist keine Organisation. Das ist die Person Jesu Christi. Das kann man noch einmal aus einer Stelle aus Matthäus 24 herauslesen. Dort steht, ihr müsst gehasst werden von jedermann. Warum? Weil ihr einer Konfession angehört oder einer Sekte? Nein. Warum werden wir gehasst werden? Das sind die, die sich nur an einen Namen halten. Ich bin aber kein Anhänger der Lehre Jesus only. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich weiß, auch das gibt's. Auch damit wird Missbrauch getrieben. Ich lehre das nur biblisch. Und seit ich das weiß, brennt mein Herz dem einen zu. Das ist Jesus. Ihm möchte ich mich anvertrauen. Ihm möchte ich gehören. Er soll mein Leben bestimmen. Mein Vertrauen soll hundertprozentig allein auf Jesus gerichtet sein. Er allein bestimme nun unser Reden, Denken, Tun. Also, dass sich kein Gebet seinem Einfluss mehr entzieht. Das sind schwerwiegende Aussagen, die ich hier gemacht habe. Aber ich habe es mutig und mit Freude getan. Was du mit diesen Aussagen, mit diesem Zeugnis machst, ist deine Sache. Sehet zu, steht deutlich über der letzten Zeit, dass euch niemand verführe. Wenn dich jemand nur auf Jesus hinweist, dann ist er kein Verführer. Weist dich jemand auf Jesus hin und auf einen Apostel, dann pass auf. Weist dich jemand auf Jesus hin und auf einen Heiligen, dann pass auf. Weist dich jemand auf Jesus hin und auf eine Konfession, dann pass auf. Der Teufel kommt nicht mit krummen Hörnern und Pferdefüßen und mit Stoßzähnen. Nein, der kommt mit der Bibel in der Hand. Das hat er schon bei Jesus getan, das kannst du schon im Paradies nachlesen. Deshalb brauchen wir den gesunden Blick, von dem ich vorhin gesagt habe, Geschwister. Deshalb müssen wir die Geschehnisse, den geistlichen Kampf in der letzten Zeit richtig durchblicken. Es wäre noch manches zu sagen. Gott hat auch dieser Hure eine Frist gegeben. Schaut, so gut ist Gott. So gut. Aber sie will sich von ihrer Unzucht, von ihrer Buhlerei mit der Welt und mit weltlicher Macht nicht bekehren. Darum wird sie umkommen. Und ihre Kinder, lässt das tief blicken, Gezeugte, Nachkommen dieser religiösen Bestrebungen, die nicht allein vom Wirken des Heiligen Geistes gekommen sind, die werden an einer Seuche sterben. Ich bitte euch, liebe Geschwister, seid geistlich sauber und rein auf Jesus ausgerichtet. Lasst euch von ihm prägen. Wir haben alle Fehler. Ich lehre nicht Perfektionismus. Ich weiß, ihr seid nicht perfekt, ich bin's auch nicht. Aber lasst uns sauber auf Jesus ausgerichtet sein. Es wird viel sterben, was von Gott und vermischt mit den weltlichen Entwicklungen sind. Es wäre manches darüber zu sagen. Das Gericht über diese Welt kommt. Die Hure Babylon wird in einer einzigen Stunde schlagartig zerstört werden vom Tier. Dieser schlaue Diplomat, dieser ganz, ganz kluge Politiker wird es mit seinen Helfershelfern fertigbringen. Die Religion in einer Stunde, wie bei einer Kristallnacht, zu zerstören. Seht zu, dass wir nicht da drin sind. Jetzt noch etwas. Mit dem möchte ich dann schließen. Ist wichtig. Wer überwindet? Ja, was denn? Isabel und ihre Verführung. Wer überwindet? Wer sich nicht hineinziehen lässt in die Auswirkungen, in den Machtbereich, in den Verführungsbereich der religiösen Welt, selbst wenn sie christlich angestrichen sind, dem will ich Macht geben über die Heiden. Ja, man muss sich losreißen. Man muss sagen können, da mache ich nicht mit. Nein, dafür gebe ich mich nicht her. Mein Leben gehört nicht Baal. Mein Leben gehört nicht der Aschera. Mein Leben gehört nicht der Isabel und ihrem Anhang. Mein Leben gehört Jesus. Das müssen wir. Jeder Mensch auf dieser Erde wird sich entscheiden müssen, ob er mit dem Antichristen will oder ob er mit Christus gehen will. Da kommen wir alle hin. Die Menschheit muss sich entscheiden, wer überwindet, wer sich nicht infizieren lässt durch die religiös getarnte Verführung. Dem wird Jesus Macht geben, wenn er wiederkommt. Macht geben über Heiden. Das ist der Regentenstab Jesu Christi. Gottes Kind, merke, um was es geht in dieser letzten Zeit. Ich lese das echt und ehrlich aus der Bibel. Das ist keine Sonderlehre, die ich mir zusammengestellt hätte. Durch tiefes Forschen und Beten über der Bibel sind mir diese Wahrheiten gekommen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich hier bei euch Freimut habe, das offen in der Liebe auszusprechen. Und jetzt noch eins, das ist ganz, ganz herrlich. Wer überwindet, dem will ich das Regierungszepter, dem will ich Vollmacht geben, dass er ein Herrscher sein wird mit mir. Und noch eins, ich will ihm geben, wer hat aufgepasst, was ich gelesen habe? Na, besser aufpassen? Die letzte Versammlung, jetzt kann ich schimpfen, nachher hau ich ab. Na, was habe ich noch gelesen? Ja, dem will ich Macht über die Heiden geben und will ihm geben den Morgenstern, habe ich ja gelesen. Was will Jesus damit sagen? Da deutet er ein wunderbares Geheimnis an. Weiter hinten in der Offenbarung steht geschrieben, ich, Jesus, bin der helle Morgenstern. Nun, ich habe den Morgenstern manchmal betrachtet. Als ich durch die Sahara gereist bin, war gerade eine Zeit, wo man den Morgenstern als Abendstern sehen konnte. Jetzt habe ich ja wieder was gesagt. Ja, der Morgenstern und der Abendstern ist der gleiche Stern. Es ist die Venus. Die Venus, je nach Stellung der Sonne und der Erde gegenüber, ist einmal Abendstern und einmal Morgenstern. Und beide mal als Abendstern und als Morgenstern, immer nur zu sehen kurz vor oder kurz nach Sonnenuntergang. Entweder geht er gleich nach der Sonne unter oder als Morgenstern kommt er kurz vor der Sonne wieder. Und immer wenn ich dieses Sternbild sehe, ich bin kein Astrologe, nein, nein, ich lese keine Schicksale aus den Sternen, nicht, dass ihr Angst bekommt jetzt. Ich beziehe mich nur auf diesen Begriff Morgenstern. Die Venus als Morgenstern kommt kurz vor dem Sonnenaufgang. Wenn die Dunkelheit verschwindet, wenn du keinen Stern mehr sehen kannst, dann kommt die Venus und strahlt ganz hell am Firmament. Wenn die Venus am Horizont hochsteigt, der Morgenstern, dann weiß derjenige, der sich an den Sternen am Himmel klein wenig auskennt, der weiß dann, jetzt dauert es nicht mehr lange. Jetzt kommt die Königin des Himmels, jetzt kommt die Sonne wieder. Wenn die Sonne wiederkommt und die Sonne leuchten wird, siehst du nichts mehr vom Morgenstern. Da wird nur ganz kurze Zeit zu sehen sein, bevor die Sonne wiederkommt. Jesus ist beides. Er kommt einmal als Morgenstern, kurz bevor er als Sonne wiederkommt und sein Licht über den ganzen Erdkreis erstrahlen wird, wenn die Herrlichkeit Gottes offenbar wird hier auf dieser Erde. Und wenn Jesus jemand die Verheißung gibt, ich will ihm geben den Morgenstern, dann bedeutet es, er soll teilhaben bei meinem ersten Kommen, wo die anderen noch schlafen. Er soll teilhaben, wenn ich als Bräutigam komme. Der helle Morgenstern. Oh, wie schön ist es, wenn die anderen schlafen. Ich meine den geistlichen Schlaf. Dann kommt Jesus als heller Morgenstern wieder. Wer überwindet? Wer die Entwicklung mit richtigem Auge, die Endzeitentwicklung sieht und weiß, er kommt als Morgenstern, um die Frühaufsteher zu erfreuen. Die Spätaufsteher sehen das nicht. Die teilhaben an der ersten Spätauferstehung. Also irdisch gesehen gehöre ich zu den Spätaufstehern, nicht wahr, liebe Gastgeber? Es wird halt dann schon so 7:30, bis ich zu mir komme. Das kommt von meinem Beruf. Muss ich euch beichten, ich schlafe abends nicht so schnell ein, kommt von meiner Tätigkeit, ich komme einmal um 11 ins Bett, einmal um 12, einmal um 2, einmal um 3 morgens, manchmal auch gar nichts. Und damit ich einigermaßen Durchschnitt habe, schlafe ich erst so 12, 1 ein und lese so lange. Und da bin ich aufnahmefähig und da ist es ruhig und da bin ich so dankbar und froh. Und daher schlafe ich dann schon auch mal bis 8. Also Spätaufsteher werden den Morgenstern nicht erleben, aber die Teilhaben an der ersten Auferstehung. Ich frage dich heute Abend, wie möchtest du Jesus erleben? Als Morgenstern oder als Sonne der Gerechtigkeit? Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Ich möchte auf sein, bevor Jesus die Sonne kommt. Ich will ihn als Morgenstern erleben. Jesus, der helle Morgenstern. Dann lass dich nicht von Isabel infizieren. Das sind biblische Richtlinien, untrüglich, sauber. In Gottes Wort, da liegt noch so viel. Wir Endzeitchristen, wir müssen viel, viel lernen. Ach, bewegt doch diese feine Wahrheiten in euren Herzen. Lest darüber nach. Gott helfe uns. Amen.